Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zu Beginn der Predigt noch einmal zwei Verse aus Josua 6. Das war die ersten zwei Verse. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus und hineingehen konnte. Der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, Jericho war verschlossen und verriegelt. Vor dem Volk Israel lag eine Stadt, die von den Wundern Gottes vernommen hatte und sich jetzt verbarrikadierte. Vor der Gemeinde Gottes liegt heutzutage eine Welt, die ihre Türen verschlossen hat und sich verbarrikadiert, nachdem sie von Gott erfahren hat. Das, was Israel damals erfuhr, fuhren die Menschen immer wieder im Laufe der Geschichte. Da erfahren Menschen, Völker von Gott, und die Antwort ist, die Tore zu schließen und die Türen zu verriegeln. So lag vor Israel eine Stadt, die verbarrikadiert war, und vor der Gemeinde heutzutage liegen auch Städte. Da liegt vielleicht ein ganzes Volk, das verriegelt seine Türen und Tore geschlossen hält. Das aber, was Israel mit großer Macht in das verheißene Land hineintrieb, waren die Verheißungen Gottes. Nicht ihre eigene Kraft hatte sie durch den Jordan getrieben, hatte sie in der Wüste am Leben gehalten, sondern es waren die Verheißungen Gottes. Und das, was die Gemeinde Gottes in die ewige Gemeinschaft hinein, in das himmlische Reich treibt, sind ebenso die Verheißungen Gottes. Wir lernen heute, wie Menschen sich mit Macht verbarrikadieren, aber Gott ihre Mauern einreißt. Deshalb habe ich heute die Predigt einmal in fünf Teile aufgeteilt. Wir gewöhnen uns ja einmal an drei Punkte. Dieser Text führt uns in fünf Punkte. Erstens sollen wir uns einmal die Kriegstaktik Israels anschauen. Zweitens wollen wir dann unseren Blick wenden auf die Heiligkeit Gottes. Und drittens auch eine wichtige Frage klären, denn die wird auch sehr oft diskutiert. Und das ist die Frage des Banns. Was hat es mit diesem Bann auf sich? Und dann wollen wir dreimal den Blick im vierten Punkt auf das Volk und auf die einzelnen Personen wenden. Und abschließen möchte ich damit, dass wir einmal die Gemeinsamkeit zwischen dem Gebannten und Jesus herausstellen. Das uns vielleicht jetzt verwundert, aber das ist auch ein wichtiger Punkt heute ist. Nun begeben wir uns, wie angekündigt, zunächst zur Kriegstaktik Israels. Wenn man so will, kann man über die Kriegstaktik Israels nur eines sagen. Es war die denkbar schlechteste, dümmste Kriegstaktik, die man sich ausdenken kann, eine Stadt einzunehmen. Nachdem das Manna abgeschafft war, und wer mag das gerne noch einmal in Kapitel 5, den Vers 12 lesen, denn dort heißt es, das Manna war zu Ende und das Volk sollte sich jetzt von den Früchten des Landes ernähren. Nun, da das Manna abgeschafft wurde, hatte das Volk nur geringe Möglichkeiten, sich mit Proviant zu versorgen. Es war ja nun auch erst kurz in diesem Land. Eigentlich hätte man eine so gut befestigte Stadt wie Jericho dadurch erobern müssen, dass man diese Stadt aushungerte. Sie belagerte und dann aushungerte. Von außen konnte man immer Nahrungsmittel und Nachschub herbeischaffen und dann diese Stadt aushungern. Aber wie gesagt, Israel war neu in diesem Land, hatte keine Felder, keinen Ackerbau und es hatte ein Problem. Es konnte sich nicht mit Nahrungsmitteln versorgen. Deshalb musste man einen anderen Plan haben. Deshalb musste die Eroberung so schnell wie möglich gehen. Denn ohne Proviant konnte man diese Stadt ja nicht aushungern. Umso lächerlicher wirkt dadurch vielleicht die Taktik, dass man eine Stadt schnell erobern will, indem man um sie herumläuft. Eine gesicherte, befestigte Stadt einzunehmen, indem man herumlief um sie. Wie sollte man eine Stadt einnehmen, indem man um sie herumläuft? Wie soll man eine Stadt erobern, wenn man nicht einmal Waffen einsetzte? Alles in allem wirkt diese Vorgehensweise Israels doch sehr kindlich, um nicht zu sagen sehr kindisch. Sie hatte so gar nichts von kriegerischen Elementen. Das ist etwa so, wie wenn man ein Haus kaufen möchte, indem man einfach ein paar Mal drumherum läuft und am Ende gehört es einem dann. Das würde nicht als sehr klug gelten. Wenn wir aber genau hinschauen auf Israel, dann spiegelt all dies Verhalten und all dies, was sie taten, ihr grenzenloses Vertrauen auf Gott wider. Israel hatte sich eine Art angewöhnt, auf seinen Gott mehr zu vertrauen als auf seine eigene Kraft, seine Nahrung oder seine Waffen. Ich möchte nicht ein zu großes Bild oder gar eine Show daraus machen, wie Jericho hier erobert wurde. Und dennoch hat es doch irgendwie den Charakter für uns lustig zu wirken oder belustigend zu wirken. Aber für Israel war es eine sehr ernste Angelegenheit. Und auch eine sehr wichtige Angelegenheit, denn wenn sie in dem Land, das ihnen verheißen wurde, schon die erste Stadt nicht erobern konnten, wie sollte dann dieser Feldzug vonstatten gehen? War ihnen doch verheißen, dass sie das ganze Land besitzen sollten und alles darin besiedeln sollten. Beispiel Israels sehen wir auch, wie kindlich einfach es ist, als glaubender Mensch auf die Verheißungen und auf die Taktik Gottes zu vertrauen. Ich habe daran gedacht, wie meine Kinder mich manchmal fragen, ob mich vielleicht in der einen oder anderen Situation eine Lüge vielleicht angebracht oder zumindest irgendwie doch erlaubt sei oder vielleicht irgendwie doch möglich sei. Die Antwort ist ganz einfach. Wir können Gottes Segen nur erwarten, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Lügen. So ist es für jedes Gebot. Wenn wir uns fragen und überlegen, welches Gebot können wir denn ein bisschen übertreten, dann ist es die Frage danach, wie können wir unser Jericho selbst erobern? Und es gibt im Endeffekt nur eine Antwort. Nur der Plan Gottes, nur die Strategie Gottes hat die Mauern dieser Stadt einstürzen lassen. Nicht die Kraft, nicht die Macht, nicht der Kriegsplan Israels. Israel hatte die Möglichkeit, sich selbst etwas auszudenken und diese Stadt zu bestürmen oder treu um sie herumzulaufen, sichtbar für die Menschen in Jericho, sich hinstellend mit größtmöglicher Angriffsfläche. Das ganze Volk war versammelt. Wann und wie und wo hätten die Soldaten von Jericho Israel besser angreifen können, als wenn das ganze Volk vor ihren Mauern aufwartet? Von oben hätten sie etwas herunterschmeißen können, sie hätten sie angreifen können. Und genauso wie wir das schon im Zusammenhang mit der Beschneidung gehört haben, so hatte ja Israel sich auch in den Moment der größten Schwäche hineinbegeben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als wir über die Beschneidung geredet haben, da sagten wir ja, dass wenn ein erwachsener Mensch sich beschneiden lässt, dies in der Regel zu Fieber, zu Krankheiten führt und zu größtmöglicher Schwäche. Der Mensch kann dann nicht kämpfen, war angreifbar, war verletzbar, verwundbar. Genau das Gleiche haben wir hier auch. Das Volk geht sozusagen direkt auf Jericho zu, bietet sich an, läuft herum und bläst in die Posaunen. Auch wenn wir vielleicht in unserem Leben manchmal nicht verstehen, wo unsere Wege liegen, wo Gott uns langführt, so können wir doch immer darauf vertrauen, dass Gott selbst uns auf diesen Wegen führt, wo auch immer sie lang gehen. Auch in den Momenten, wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir jetzt am meisten und mehr als vielleicht in anderen Situationen angreifbar sind, wo wir mit Schwäche reagieren. Und wir sollten das nicht unterschätzen, wenn wir irgendwann bei der Wahrheit bleiben und nicht den bequemen Weg einer Lüge wählen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Dann sind wir angreifbar. Dann sind wir schwach. Dann stehen wir vielleicht außen vor. Und sehr oft ist doch die Wahrheit, wenn wir sie sagen, uns zum Nachteil. Wir haben dann Probleme. Es fehlt Anerkennung in unseren Gruppen oder es fehlt vielleicht gar Geld oder andere Dinge, die unser Leben versüßen könnten. Aber es ist, wie gesagt, mit allen anderen Geboten auch so. Wenn wir auf den Wegen Gottes bleiben, dann wissen wir, dass Gott uns an dieser Stelle segnet, auch wenn wir manchmal nicht wissen, wo der Weg hinführt und wie es ausgeht. Kommen wir aber an dieser Stelle nach dieser Kriegstaktik, ich denke, die man sehr leicht als sehr einfache oder gar keine Taktik, sondern als blindes Vertrauen auf das Führen Gottes beschreiben kann, nun zur Heiligkeit Gottes. Denn so wie hier Jericho erobert wurde, haben wir doch einiges, was uns auf die Heiligkeit Gottes führt. Beachten wir dabei bitte vor allem die Verse 4 bis 11. Die gerne noch einmal lesen, die Verse 4 bis 11. Ich will sie nochmal mit uns lesen. Dort heißt es, und 7 Priester sollen 7 Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Schofarhörner stoßen. Und wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Soweit erst einmal. Jeder gerade vor sich hin, vielleicht ist diese Formulierung für euch nicht sofort verständlich. Das heißt, jeder da, wo er gerade ist. Verstehen müssen wir das so, dass die Mauern so einstürzen, dass jeder, wo er gerade ist, direkt in die Stadt gehen kann. Eine etwas schwierige Vorstellung an manchen Stellen, falls jemand von euch schon mal ein Haus einstürzen gesehen hat, vielleicht im Fernsehen oder irgendwo mal bei einer Sprengung dabei war. Die Vorstellung ist sehr interessant, denn wenn eine größere Mauer zusammenstürzt, dann erleben wir in der Regel eine relativ große Wolke, die dann entsteht und einen Schutthügel. Also irgendwas bleibt dann doch übrig. Dass nun Jericho so gleichmäßig in den Boden versinkt, dass also die Mauern Jerichos, dass jeder in diese Stadt hineingehen kann, ist eine sehr interessante Vorstellung. Denn das heißt, sie muss wirklich gleichmäßig, dass man von allen Seiten in die Stadt reingeht, zusammenstürzen. Allein das ist schon eine sehr interessante Beobachtung und vielleicht physikalisch interessant nachzuforschen. Aber wir wollen den Blick einmal auf die anderen Dinge hier lenken, denn wir hören ja hier von einigen Symbolen oder symbolischen Beschreibungen, die uns auf die Heiligkeit Gottes hinweisen. Erstens einmal beachten wir die häufige Nennung der Zahl 7. Vielleicht weiß es der ein oder andere schon, die Zahl 7 hat ja im Alten Testament und dann auch im Neuen eine ganz besondere Bedeutung. Denn es ist die Zahl der Vollkommenheit, es ist die Zahl Gottes. Es ist die Zahl, die rund ist, alles beschreibt. So wie es in der Schöpfung 7 Tage gab. Danach war die Schöpfung beendet. Eben nicht nach 6 Tagen, der 7. Tag gehört auch dazu. Und so sind es auch immer wieder die Nennungen der Zahl 7, die uns aufhorchen lassen. Und hier haben wir doch eine deutliche Konzentration. Es sind 7 Priester. Es sind 7 Jubeljahrsposaunen oder Halbjahrsposaunen. Ebenso soll das Volk 7 Tage lang um die Stadt laufen. Und am 7. Tag wie viel Mal? 7-mal um diese Stadt ziehen. Es ist schon erstaunlich, wie häufig die Zahl 7 hier verwendet wird. Und aus anderen Stellen und auch hier wissen wir, dass eben diese Zahl 7 auf die Vollkommenheit Gottes hinweist, auf die Heiligkeit Gottes. Das ist der erste Hinweis, der uns auf Gott gegeben wird und auf seine Heiligkeit. Der zweite Hinweis ist der Einsatz der Priester. Die Bundeslade wurde an dieser Stelle von Priestern bewacht oder umgeben, getragen, rundherum sozusagen sind diejenigen, die Gott beiseite tat für den Dienst, für den Gottesdienst, die hier die Bundeslade begleiten. Die Priester waren üblicherweise diejenigen, die Zugang zu Gott hatten. Wenn das Volk sich Gott nahte, dann waren die Priester diejenigen, die sozusagen die Verbindung, die Mittler waren zwischen dem Volk und Gott. Und einen dritten Hinweis haben wir noch. Das ist die Bundeslade selbst. Die Bundeslade selbst weist uns auch auf die Heiligkeit Gottes hin. Und genauso auch auf die Unvollkommenheit des Menschen. Wir wissen, in ihr, also in der Bundeslade, da wurde das Gesetz Gottes aufbewahrt. Und oben auf dieser Bundeslade war was? Ein Deckel, diesen Deckel die Cherubim. Aber dieser Deckel hatte eine ganz besondere Funktion. Der Deckel trennte sozusagen die Heiligkeit Gottes, die symbolisiert war in dem Gesetz, von der Unheiligkeit oder der nicht vorhandenen Heiligkeit des Menschen. Der Deckel hatte die Aufgabe des Trennenden. Die Bundeslade weist uns auch hier hin, dass die Heiligkeit Gottes verschlossen in diesen Deckel, in dieser Lade, um die Stadt drumherum getragen wurde. Dass sie sozusagen die Stadt einzingelte. Es mag uns vielleicht verwundern, dass der Deckel eine besondere Rolle spielt, doch gerade er symbolisiert, dass die Heiligkeit Gottes und die Unheiligkeit, die Verdorbenheit des Menschen nicht zusammenleben können. Wir sehen also anhand dieser drei Hinweise, dass durch die Handlungen Israels, all das, was hier passierte, die Heiligkeit Gottes auf das Unheilige und im Gericht verfallene Jericho trifft. Heiligkeit trifft auf Unheiligkeit. Man könnte sich im ersten Moment ja vielleicht etwas wundern, dass Gott hier das Volk einige Tage hinhält. Gott hätte ja die Mauern Jerichos auch gleich zusammenbrechen lassen. Wie phänomenal wäre dieser Siegeszug gewesen, wenn Israel in das verheißene Land kommt und schwupps, alle Städte sind dahin gerafft. Das wäre imposant und sicher auch eine Geschichte, die wir gerne gelesen hätten. Aber nein, Gott nimmt sich hier Zeit, 7 Tage lang für die erste Stadt. Gott wählt einen kleinen Umweg, um eines klar zu machen. In der Heiligkeit Gottes liegt auch die Fähigkeit, auszuharren. Es gibt nur einen Zeitplan, der in dieser Welt umgesetzt wird. Das ist der Zeitplan Gottes. Wir sollten daraus lernen, geduldig zu sein und auszuharren und verstehen, dass Geduld und Ausharren eine wichtige Disziplin im Leben mit Gott ist. In diesem Zeitplan war es für Israel überhaupt erst möglich. Und wenn man so will, sogar sehr leicht möglich, Jericho zu erobern. Außerhalb dieses Zeitplanes gab es keine Chance, Jericho einzunehmen. Jericho lag westlich des Jordans, im Osten hatte man schon Städte erobert. Jericho war die erste Stadt, die in dem gelobten Land, in Kanaan lag und die erobert wurde. Und damit fiel ihr auf eine ganz besondere Rolle zu. Nämlich so eine Rolle, die wir vergleichen können mit der Erstlingsgabe, mit der ersten Ernte, wenn man sein Feld bestellt hat und dann die Ernte einfährt. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass Jericho eben nicht nur eine normale Stadt war, sondern dass sie als erste und beste Frucht eine ganz besondere Rolle hatte. Und an dieser Stelle, wo Jericho stand, da traf nun die Heiligkeit Gottes auf die Unreinheit dieser Menschen. Und wisst ihr, was Israel normalerweise tat, wenn die unreinen Menschen auf den heiligen Gott trafen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Die Antwort ist einfach. Die Priester mussten in diesem Moment opfern. Sie töteten ein unschuldiges Opfer, um Gott damit zu besänftigen und durch dieses Opfer zu zeigen, was wir haben, gehört dir, Gott. Also jedes Opfer, wenn wir so wollen, dient dazu, dass der Mensch sich Gott nähern will. Dieses eine große und vollendete Opfer, das wir in Jesus Christus kennen und sehen, ist für uns einfach zu verstehen, aber für das Volk Israel war jedes Opfer immer ein Blick darauf, dass dieses eine große Opfer noch kommen wird, das Gott dann vollkommen zufriedenstellt. Alle kleinen Opfer waren nur Hinweise darauf. Aber man wusste, keiner darf sich Gott nähern. Auch der Hohepriester darf nicht in das Innerste des Tempels oder der Stiftshütte gehen, ohne dass er vollständig geheiligt war, ohne dass er ein Opfer brachte. Es gab keine Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen ohne Opfer. Kommen wir jetzt an dieser Stelle und merken wir uns diesen Gedanken. Keine Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen ohne Opfer. Kommen wir jetzt einmal zu dem Bann, zu dem dritten Punkt. Der Bann der Städte, die erobert wurden, ist für viele Menschen schwierig zu verstehen. Hauptsächlich wird dies damit begründet, dass an dem Volk, an dem armen Volk der Kanaaniter, das ja nun gar nichts getan hatte, einfach so ein Bann vollstreckt wird. Und in dem Fall sogar ein Bann, der alles Lebende umfasste. Alle Männer, alle Frauen, alle Kinder, alle Tiere, Rinder, Esel, alles was nützlich war und lebte, alles was Odem hat, heißt es an anderer Stelle, soll getötet werden. Das erscheint uns grundsätzlich erstmal als sehr grausam. Und vielleicht ist der eine oder andere Jugendliche hier oder Kind gar heute darüber verwirrt, was dies denn nun soll. Was für ein Gott ist das? Gott erscheint uns grausam und es ist schwer für uns nachzuvollziehen, warum er solch eine Grausamkeit an den von ihm geschaffenen Menschen durchführen lässt. Was ist das für ein Gott, der auf Anordnung umbringen lässt? Aber es gibt darauf eine einfache und eine klare Antwort. Und die Antwort heißt, sie besteht im Grunde aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Gottes Heiligkeit an sich. Die hat etwas mit diesem Band zu tun. Und die zweite Antwort, der zweite Teil ist die Tatsache, dass alle Menschen durch Adam in Sünde gefallen sind. Es gibt keine unschuldigen Menschen vor Gott. Das Problem dieser zwei Tatsachen, also der Heiligkeit Gottes auf der einen Seite und der Tatsache, dass alle Menschen durch Adam in Sünde gefallen sind, besteht darin, dass es keine Gemeinschaft zwischen diesen beiden Teilen gibt. Dass es keine Gemeinschaft gibt, in der Gott mit den Menschen zusammenleben kann. Der einzige Mensch, der je in der Gemeinschaft mit Gott leben konnte, ist Jesus Christus. Wir haben dies am Freitag in der Bibelstunde auch gehört. Christus und der Vater sind eins. Sie haben Gemeinschaft, denn Christus ist der Reine, der Heilige, der Sündlose. Er konnte Gemeinschaft haben mit dem Vater. Aber kein Mensch von sich aus konnte dies. Und so konnten alle Menschen nur in Christus mit dem Vater Gemeinschaft haben. Und wir wissen ja alle, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste, damit wir Menschen Gemeinsamkeit mit Gott haben konnten. Wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, eine Gemeinschaft von Gott und den Menschen herzustellen, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Gott hätte einfach diese Möglichkeit eingerichtet und durchgeführt. Dann hätte Gott irgendwo auf dieser Welt unter uns irgendwo hier leben können. Er hätte sich ein nettes Hochhaus aussuchen können oder von mir aus überall auch auf der ganzen Welt verteilt oder an einzelnen Orten. Aber nein, Gott lebte immer nur an einem Ort oder Gott war nur anwesend an einem Ort und das war der heilige Tempel. Dort war seine Wohnstelle. Dort gab es Begegnung mit Gott, keinen anderen Ort auf der Erde. Bestimmt wissen die meisten hier, dass nicht jeder in den Tempel gehen konnte. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, sondern es waren nur die Priester und einmal im Jahr der Hohepriester, der Gott begegnete und dann in diesen Tempel hineinging. Und so ist es auch nur möglich, dass wir in Christus Gott begegnen. All diese Begegnungen der Priester und des Hohenpriesters waren letzten Endes ein Abbild, dass Gott den Menschen begegnen kann. Ein Abbild darauf, dass Christus kommen wird, dass diese Begegnung möglich ist. Und in dem neuen Land Kanaan, da musste Gott nun in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass das Volk mit ihm dort zusammenleben konnte. Es war ja das Land, das für Israel angekündigt war. Damit das Volk nicht auf eigene Ideen kam, hatte Gott angeordnet, dass diese Gemeinschaft hergestellt wird, indem Israel den Bann an den Kanaanitern ausführte. Und damit wird das Gebannte sozusagen zum Opfer, dass die Gemeinschaft zwischen den Menschen, zwischen Israel und dem heiligen Gott herstellte. Der Bann bedeutet nichts anderes, als dass hier Menschen zum Opfer werden, um diese Gemeinschaft für Gott herzustellen. Wir sollten dabei zwei Dinge im Hinterkopf behalten. Erstens, in Kanaan starb kein Unschuldiger, denn alle Menschen sind schuldig vor Gott. Und zweitens, an Rahab können wir erkennen, dass Gott durchaus aus dem schuldigen Volk Menschen herausrettet. Sie hatte sofort erkannt, als die Kunde im Land vernommen wurde, dass dieses Volk Israel durch den Jordan zog und man Angst hatte, von Angst ergriffen war, hatte diese Frau erkannt, wie auch immer ihre Geschichte und ihr Leben war, dass das die einzige Chance ist, ihr Leben zu retten. Dass sich hier Gott ihr naht. Und sie hat unter Einsatz ihres Lebens alles riskiert, um sich auf die Seite Gottes zu schlagen. Gott hat diese einzelne Frau aus diesem Volk der Schuldigen herausgerettet. Und lasst uns nun einmal auf diesen Bann eingehen. Und alle gemeinsam, wer eine Bibel hat, 5. Buch Mose, Kapitel 20 aufschlagen. Dort ist ein zusammenhängende Aussage, was es nun mit dem Bann auf sich hat und wie man diesen Bann an dem Volk ausführen soll. 5. Mose 20. Ich nehme mal hier die ab Vers 10. Es geht darum, wie man hier Städte erobert oder wie man sich im Krieg verhalten soll. Lest uns diese Passage mal bis Vers 18. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und öffnet dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir frohnpflichtig und dienstbar sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn der Herr dein Gott sie dir in die Hand gibt, so sollst du alle ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Aber die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist und allen Raub, sollst du dir zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die der Herr dein Gott dir gegeben hat. So sollst du es mit allen Städten machen, die sehr fern von dir liegen und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Vorsicht, dieser Völker hier. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern, so wie es der Herr dein Gott dir geboten hat, damit sie euch nicht lehren, alle ihre Gräuel zu verüben, die sie für ihre Götter verübt haben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Soweit. Ich denke, es wird uns ganz schnell an dieser Stelle klar. In den Versen 13 bis 15 lesen wir von normalen Städten. Also sozusagen von Städten, die auf dem Weg des Durchzugs in der Wüstengegend lagen oder weiter weg. Für diese Städte galt ein milderer Bann. Männer sollten getötet werden, Frauen, Kinder, Beute, die man hatte, sollten eingegliedert werden als Dienstmägde, das Essen sollte man essen und hat sozusagen das Land eingenommen, aber das wehrfähige Heer ausgelöscht, dass sie nicht mehr kämpfen sollten, aber als Volk existierten sie wohl noch. In Vers 15 und 16, da lesen wir aber von Städten, für die ein besonders harter Bann gilt, nämlich die in der Region der Erbschaft, also in der Region, die Gott, Israel, wo? In 1. Mose 15, nämlich in den Verheißungen an Abraham, verheißen hatte. Da werden genau diese Völker aufgezählt. Genau diese Namen finden wir dort. Und für diese Region gilt der härtere Bann. Und da sollten dann alle Lebewesen ausgelöscht werden, ausgetilgt werden. Wisst ihr, was hier in 5. Mose 20 als Grund angegeben wird? Komma, weil sie fremden Göttern nachliefen. Ja, weil sie fremden Göttern nachliefen. Dort, in dem verheißenen Land, da war der Götzendienst so durchdrungen, dass er nun überall vorhanden war. Und deshalb sollte alles ausgelöscht werden. Und wisst ihr auch, was hier in 5. Mose 20 als Folge davon angekündigt wird, wenn dieses Volk nicht ausgelöscht wird? Sie werden Israel beeinflussen. Sie werden die Frauen und Männer dazu kriegen, fremde Götter anzubeten. Und genau das ist ja, und das kennen wir aus der Geschichte, Israel danach passiert. Selbst Salomon, der den Tempel aufbaut, wird am Ende seines Lebens daran scheitern, dass er sich falsche Frauen aus fremden Völkern nimmt und fremde Götter anbetet. Welch eine Enttäuschung. Genau diese Ankündigung wird nachher deshalb das Volk Israel ereilen, weil sie den Bann an dem Volk nicht vollständig ausgeübt haben. Die Verbindung zwischen Gott und den Menschen war gestört dadurch, dass sie Götzen einzogen. Diese Völker hier, die hatten in besonderer Weise die Vorzüge Gottes genossen. Erinnern wir uns an die zwei Kundschafter, zu denen Josua gehörte. Die berichteten aus diesem gelobten Land. Was sagten sie? Es ist das tollste, wirtschaftlichste Land, was wir gesehen haben. Riesenfrüchte. Dort können wir essen. Milch und Honig fließt dort. können leben. Es gibt nur ein Problem, da leben Riesen. Wir können das nicht so einfach erobern. Aber wie wunderbar, welche Vorzüge hatte Gott in dieses Land gelegt. Die anderen Völker hatten dieses Land genommen, aber sie hatten fremde Götzen angebetet. Es gibt eine Stelle, an der wir auch sehen, dass Gott im Grunde immer schon gesagt hat, wer fremden Göttern opfert, an dem soll der Bann vollzogen werden. Als Beispiel, wer das notieren mag, kann hier 2. Mose 22, Vers 20 gelten, da ab Vers 19, wenn wir so wollen. Dort heißt es, wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll in den Bann getan werden. Da gibt es nichts, warum er noch erhalten werden sollte. Er wird nicht diskutiert, das ist ein klares Urteil. Und Israel sollte zunächst ja Jericho erstmal eines geben, wenn wir sagen, wenn sie hier den Anweisungen von 5. Mose 20 Folge leisten sollen, was wäre die erste Aufgabe gewesen? In das Land zu ziehen und Jericho eine Chance zu geben. Jericho, wenn deine Toren offen sind und wenn du dich unterwirfst, dann unterwirfst du dich uns, wir nehmen das Land ein und du wirst sozusagen befriedet. Israel hat das im Grunde ja auch so getan. Man hat nämlich Kundschafter ausgesendet, um zu schauen, wie diese Stadt eingestellt ist. Was hat man dabei festgestellt? In der Stadt herrscht Angst vor dem Gott Israels und die Toren sind zu. Die Kundschafter mussten sogar fliehen. Die Tore waren geschlossen. Also das, was hier als Chance im 5. Buch Mose angegeben wird, hatte Jericho verwirkt. Es ging also nicht ohne Krieg. Als man nun vor der Stadt ankam, waren die Tore, wie gesagt, verschlossen und das hieß Feindschaft und jetzt war das Volk dem Bann geweiht. Fünfter Mose 7 und an anderen Stellen auch, da hatte Gott ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vermischung mit diesen Völkern großes Unheil über Israel bringen wird. Und deshalb war der Bann hier bedingungslos an dieser Stadt auszuführen. Und Gott gibt ja auch in Josua 6 genau diese Anweisung. Führe den Bann an diesem Volk aus. Und man muss ja nun eins sehen und bedenken wir bitte, dass Israel, wenn es seine Stadt eroberte, ja auch ein Riesenvermögen dazugewann. Man muss sich vorstellen, dass dieses Land ausgehungert nach langem Marsch auf diese Städte trifft und dort ein riesengroßes Vermögen sieht. Eine Stadt mit vollgefüllten Kammern, mit Häusern, in denen man wohnen kann, mit Vieh, mit Menschen, die man dienstbar machen konnte. Nicht aus Lust und Dollerei, sondern wirklich, um sie auf das Feld zu schicken, um sie Arbeit verrichten zu lassen. Also ein riesengroßer Vermögenswert lag ja auch in Jericho. So können wir vielleicht auch leichter verstehen, dass es sich bei dem Volk hier um ein Opfer handelte. Dass es hier darum ging, dass Vermögen Gott geopfert wurde. Israel opferte das frisch erbeutete Vermögen. Gott hatte angeordnet und beansprucht dieses Vermögen für sich selbst. Er will stets das Erste und das Beste. Jericho war das Erste und das Beste. Und er sagt auch, dass alles Gebannte für ihn geheiligt ist, für ihn auf die Seite gestellt ist, dass es ihm gehört. Dass es ausschließlich Gott zur Verfügung steht. Genauso ist es auch heute, wenn wir für Gott unseren Zehnten geben. Dann folgen wir dem gleichen Prinzip wie Israel damals. Wir erlangen neues Vermögen. Und davon geben wir den ersten und besten Teil unseres Gehaltes, unseres Vermögens an Gott ab. Wir wissen, dass all unser Vermögen von Gott kommt. Und deswegen geben wir das Beste, das Erste für Gott ab. Genau dieses Prinzip wendet Israel an. Ein Riesenvermögen liegt in seiner Hand. Aber die Erstlingsfrucht gehört komplett Gott. Soweit vielleicht an dieser Stelle zu dem Bann. Wir kommen noch einmal im fünften Punkt darauf zurück. Aber lasst uns zwischendurch einmal auf die Einzelschicksale und auf das Volksschicksal schauen. Wie an vielen anderen Stellen, stellen wir hier in dieser Passage auch fest, dass bei Übertretungen von einzelnen Personen das ganze Volk dafür haftbar gemacht wird, beziehungsweise verantwortlich gemacht wird. Das mag heute überraschen, das mag vielleicht auch nicht mehr unserem Verständnis entsprechen, wie wir Schuld und Haftbarkeit sehen. Aber lesen wir vielleicht noch einmal den ersten Vers aus dem siebten Kapitel. Lesen wir einmal ganz genau. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Ein Mann, ein Fehler. Wen nimmt Gott in die Haftung? Das ganze Volk. Das heißt nicht, aber als Achan sich vergriffen hatte an dem Gebannten, sondern es heißt, als die Kinder Israels sich an dem Verbannten vergriffen hatten. Eigentlich war es ja nur Achan. Ist es nicht ungerecht dafür, das ganze Volk haftbar zu machen? Wir würden vielleicht spontan heute sagen, ja, das geht doch nicht. Da hat einer was falsch gemacht, warum soll die ganze Familie, das ganze Volk dafür haften? Das ist doch unfair. Aber nein, wir haben auch aus den vergangenen Predigten ja schon gehört, dass Gott eben anders handelt, als wir denken. Wir denken sehr leicht in Individuen. Gott denkt durchaus in Einheiten. Gott denkt in Familien. In der heutigen Gesellschaft lernen wir, dass Kinder zufällig in Familien hineingeboren werden. Das ist falsch. Kinder werden absichtlich in Familien hineingeboren. Familien sind eine Einheit. Völker sind eine Einheit. Gott denkt viel mehr im Kollektiv, als wir es vermuten. Und so ist es auch mit dem Volk Israels. Als einer sich vergriffen hatte, da ergrimmte der Zorn, da erbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Nur als Querverweis einmal, schaut einmal in die großen Gebete in der Bibel, wie sie in der Regel anfangen. Sind einzelne Propheten und wisst ihr, was sie am Anfang machen? Sie nehmen die Schuld des ganzen Volkes auf sich. Sie verstehen, dass es hier nicht um Individualprobleme geht, sondern dass das Volk sich versündigt hat. Das macht ein Jeremia, ein Jesaja, ein Daniel, wir können das überall finden. Sie verstehen, dass das Volk als eines vor Gott steht. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel, über das ganze Volk. Kapitel 7, da werden wir ja auch darauf hingewiesen, was passiert, wenn ein Mensch, und wir dürfen das übertragen, wenn der Mensch sozusagen die Menschheit, sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Achan, der versuchte Gott zu betrügen, indem er von dem Gebannten etwas wegnahm. Das Volk selbst verfiel in eine Überheblichkeit, als es versuchte, Ai nur mit wenigen Soldaten einzunehmen. Darauf wollen wir dann aber in der nächsten Predigt eingehen. Wir wollen nun zum letzten Punkt zurückkehren, nämlich zu der Verbindung zwischen dem Gebannten, also dem Gebannten im Sinne das Volk, an dem der Bann ausgeübt wurde, und Christus. Vielleicht ist dieser Zusammenhang von Anfang an uns gar nicht so naheliegend. Was soll das gebannte Volk hier mit Christus gemeinsam haben? Wenn das Volk gebannt war, also sozusagen negativ belegt war, dann besteht zunächst erstmal kein Zusammenhang zwischen Jesus und zwischen diesem Volk der Kanaaniter. In Bezug auf die Lebensführung, wie man in Kanaan lebte, und auch die Stellung vor Gott, gibt es tatsächlich keine Gemeinsamkeit zwischen den Kanaanitern und Jesus. Kleiner Nachsatz, das galt aber auch für Israel. Denn was sollte denn Israel vorweisen? Außer dass Israel vorweisen konnte, dass es von Gott auserwählt wurde, da hatte es auch nichts vorzubringen. Götzendienst war schon lange eingekehrt, das Passa war weg, die Beschneidung war weg. Das Volk stand vor Gott. Wir hatten es doch in der letzten Predigt im Grunde genauso da, wie jedes andere Heidenvolk auch. Im Grunde lebte Israel nur dadurch, dass Gott einen Bund mit Abraham aufgerichtet hatte und diesen Bund auch hielt, egal was Israel an Sünden vollbrachte. Und dennoch verbindet Jesus eins mit dem Volk der Kanaaniter. Als Israel Kanaan eroberte, da bannte er das Volk der Kanaaniter und weihte es sich selbst als Opfer. Nur als Opfer erfüllt Kanaan seinen Zweck. Da Gott sein Volk Israel nur durch das Opfer annahm, war hier das Opfer Kanaan, das heißt ein Volk Kanaan, ein vorausschauendes Opfer auf Jesus hin. Und das ist die Verbindung zwischen dem gebannten Volk und Jesus. Das Israel Jericho eroberte, war es reich und musste aber Jericho sofort wieder opfern. In unserem Leben ist es auch so. Wenn wir unser Leben gewinnen, weil Jesus für uns starb, dann müssen wir auch uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen. Dabei dürfen wir nicht wie Hananias oder Achan etwas einbehalten. Sonst droht uns, dass wir wie eine Pflanze mit flachen Wurzeln schnell vom Wind hinweggefegt werden. Jericho war somit das erste Opfer des Volkes im gelobten Land. Jesus selbst, der die Tür ist, ist das erste Opfer und die Eintrittskarte für das himmlische Jerusalem. Und damit gleicht er in gewisser Weise dem Volk der Kanaaniter. Beide sind das erste Opfer des neuen Reiches. Des temporären Reiches in Kanaan und des ewigen Reiches, das Christus im Himmel aufgerichtet hat. Für uns bleibt Jericho im gewissen Sinne wie ein Mahnmal stehen. Wir erkennen, dass Gott immer das ganze Volk ansieht. Wir erkennen auch in Jericho, dass wir nur in Jesus Christus und in seinem Opfer von Gott angenommen sind. Dass dieses neue Reich des Lebens mit Christus vor Gott nur angenehm ist, weil er den Opfergeruch von Christus gerochen und akzeptiert hat. Wir verstehen heute auch, wenn wir auf Jericho schauen, dass nur Gottes Zeitplan Gültigkeit hat. Es wäre gut, wenn wir schlau werden, Geduld haben und ausharren lernen und vertrauen darauf, dass Gott seinen Zeitplan erfüllt. Und wir lernen heute auch daraus, dass Gott Einzelne aus Gnade aus den ausweglosesten Zuständen herausrettet. Rahab, wir haben sie ausführlich in einer der vergangenen Predigten behandelt, als ein Beispiel. Aber jeder, der Christus erkennen darf, ist ein weiteres Beispiel. Jeder, den Gott herausruft, auch wenn es noch so ausweglos ist. Wir lernen heute auch, dass wir uns verleugnen müssen, um uns nicht an Gottes Gaben zu vergreifen. Vielleicht mehr zu nehmen, als uns zusteht. Amen.